Für uns ist egal, welcher Antrieb drin ist. Es gibt natürlich ein paar Vor- und ein paar Nachteile, so wie wir es jetzt haben. Wir haben jetzt ja klassisch so Produkte wie Leistungsupgrades. Das ist natürlich beim E-Auto teilweise nicht mehr so interessant und teilweise vielleicht auch schwieriger, weil es sehr softwaregetrieben ist. Aber ich glaube, man muss sich anpassen. Und wenn in Zukunft alle elektrisch fahren, dann wird auch da Individualisierung und irgendwie was Spezielles zu haben und was Besonderes zu haben. Auch diese Kunden wird es geben. Aktuell ist es noch nicht so stark, das muss man schon sagen. Also unsere Kunden sind schon noch die klassischen Verbrennerkunden. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt. Ich glaube, man darf sich dem einfach nicht verschließen und muss da flexibel sein.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und heute habe ich jemanden zu Gast, der mir aufgefallen ist als Content Creator, aber eigentlich ist seine Leidenschaft oder seine Herkunft der Motorsport. Daniel Abt ist gleich bei mir zu Gast. Super interessantes Leben, super interessantes Unternehmen. Ich glaube, schon seit 130 Jahren gibt's die Firma oder das Unternehmen, aus dem er kommt. Er selbst ist Rennsportler, Content Creator. Und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass jetzt die Tage ein Buch rauskommt. Das hat er zusammen mit seinem Vater geschrieben und das sozusagen alle Learnings, Tipps, Empfehlungen verdichtet auf, ja, müssen wir fragen, wie viele Seiten das sind. Da möchte ich gerne mal reingehen und ihn fragen, was da so drin steht, die besten Learnings für uns rausziehen und für euch. Und mal gucken, was der Daniel sonst noch zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Daniel. Ich freue mich, dass du bei uns bist.
Ja, es war ein langes Intro. Vielen Dank für die Einladung und freue mich aufs Gespräch.
Warte mal ab, wie lange meine Fragen werden. Ich habe manchmal Fragen sozusagen, wo ich am Anfang der Frage noch nicht weiß, wo ich am Ende rauskomme. Aber
wir haben genau, Zeit. Alles gut.
Ja, danke. Aber vielleicht auch schon, ne, sozusagen, wenn du immer auf Speed getrimmt bist, auf Geschwindigkeit, schnell, weit, viel, vielleicht ist das schon sozusagen der erste Charakterunterschied bei uns beiden oder sowas. Aber du hast das Buch zusammen mit deinem Vater geschrieben. Wessen Idee war das Buch und ist das easy, mit einem Vater zusammen ein Buch zu schreiben, oder gab es auch Momente, wo ihr euch in die Haare bekommen habt?
Ja, also das Buch Vollgasleben ist eigentlich entstanden, weil ich der Meinung war, mein Vater sollte ein Buch schreiben. Also es war nicht so, dass ich aufgestanden bin und gesagt habe, ich möchte jetzt Buchautor werden oder ich sehe mich in dieser Welt, sondern ich meine, ich bin offensichtlich mit meinem Vater groß geworden und da kriegt man natürlich viel mit, Geschichten, die er erzählt, gewisse Lebenseindrücke, die er hat und so weiter. Und er ist natürlich für mich als mein Vater auch eine gewisse Vorbildsrolle natürlich auch für mich. Und dementsprechend war ich einfach der Meinung, hey, das wäre doch mal ein tolles Geschenk für ihn. Und dann hat sich das so sozusagen gefügt, dass ich jemanden zufälligerweise von einem Verlag kennengelernt habe, wie das manchmal so ist im Leben. Und dann ging das Ganze los. Und in diesem Erstgespräch oder in dieser Entstehung eigentlich des Buches kam dann auf, dass der Verlag es sehr cool finden würde, wenn wir das zusammen machen, weil das etwas ist, was es vielleicht in dieser Form nicht so oft gibt, weil es dem Ganzen eine Dynamik gibt und weil wir natürlich auch zwei unterschiedliche Generationen sind. Und auch wenn ich natürlich in gewissen Dingen ähnlich sind wir in einigen Dingen auch komplett unterschiedlich. Und ich glaube, diese Perspektiven reinzubringen und eben nicht nur ein aneinandergereihtes Buch, was nur irgendwie Geschichten hat, die so chronologisch aufgezählt werden, sondern eben das ein bisschen aufzubrechen, das war dann die Idee dabei.
Wo ihr deiner Meinung nach ähnlich seid und wo ihr unterschiedlich seid, da möchte ich gleich nochmal tiefer reingehen. Hilf uns nochmal, gib uns mal einen kurzen Abriss über Abt Sportsline. Was muss man über euch wissen? Was sind die Fakten? Was kann man dazu sagen?
Ja, also wir sind der weltweit größte Veredler von Fahrzeugen des VW-Konzerns, hauptsächlich fokussiert auf Audi, Lamborghini, Cupra und VW, würde ich sagen. Machen gleichzeitig auch Motorsport, also schon mein Großvater war Zweirad- und Vierradrennfahrer, mein Onkel war Rennfahrer, wir haben ein Rennteam in diversen Rennserien, sind wir auch schon unterwegs gewesen. Ich selbst war auch Rennfahrer und sind eben einfach wirklich, sag ich mal, so klassisch in dieser, oder ich bin so klassisch in dieser Auto-Motorsportwelt groß geworden.
Du hast gesagt, ihr habt euch gegen eine Chronologie entschieden, wahrscheinlich ist das, oder ich habe das so ein bisschen hab reingeblättert, ist so eine Art, ihr teilt eure Geschichten und auch immer so ein bisschen implizite und explizite Learnings, die man daraus ziehen kann. Für wen ist das Buch? Ist das für Motorsportfans oder für Unternehmer? Oder wann lese ich das Buch?
Ich würde sagen, von allem etwas. Also unser Ziel war es schon jetzt, dass das Buch nicht nur als Motorsportbuch oder als Autobuch zu positionieren. Klar, das ist unser Leben und das ist natürlich, sag ich mal, so die übergeordnete Geschichte, die uns begleitet. Aber Ziel war schon auch einfach in Höhen, Tiefen, Unternehmertum, Familie, diese Bereiche einzusteigen. Und die Idee hinter, wir haben das Vollgas-Tipps im Buch genannt, die Idee dahinter war einfach zu sagen, was wäre das, was wir aus den Geschichten, die wir dort erzählen, was wäre das oder was haben wir daraus gelernt und was würden wir jetzt vielleicht jemand anderem mitgeben? Das ist nicht so, dass das ja, sag ich mal, jetzt der heilige Gral von wie etwas zu funktionieren hat ist, sondern das ist einfach unsere Perspektive aufs Leben. Und ich finde es manchmal ganz, oder ich selber mag es einfach, verschiedene Perspektiven von Menschen aufzunehmen und zu verstehen, wie die ticken und was die vielleicht schon gelernt haben, weil ich glaube, das bringt einen weiter. Und so war einfach die Idee, dieses Buch nicht nur als spannende Geschichte sozusagen aufzusetzen, sondern eben auch ein bisschen so zu positionieren, dass jeder, und ich würde wirklich sagen, jeder was für sich mitnehmen kann. Man muss sich natürlich bei allem irgendwie, wie es halt so oft ist, ne, die Frage stellen, passt das zu mir? Kann ich mich damit identifizieren oder nicht? Das ist, glaube ich, hängt ganz unterschiedlich von der Lebenssituation, der Lebenseinstellung von Menschen ab. Das ist ja ganz normal. Ich meine, jeder ist unterschiedlich und auch, wie ich schon gesagt habe, auch mein Dad und ich sind unterschiedlich. Aber das war einfach für uns wichtig, dass wir sagen, wenn man das liest, vielleicht können wir dem einen oder anderen, ja, was mitgeben.
Gibt's eine Lieblingslektion oder Lieblingsanekdote, wo du sagst, die, wenn es nach dir ginge und man nur ein Kapitel lesen müsste, das wäre das, was dir am besten gefällt oder für dich am meisten ausmacht?
Ja, diese Frage kam jetzt tatsächlich schon ein, zwei Mal auch in meinem Umfeld auf. Ich tue mir sehr schwer, sie zu beantworten, ja. Weil ich eigentlich, also ich für meinen Teil finde die Parts von meinem Vater spannender, weil es natürlich nicht meine Brille ist. Und ich muss sagen, jetzt habe ich das Buch auch in diesem Prozess halt schon sehr oft Korrektur gelesen und sehr oft wieder und wieder eingeprägt, dass ich manchmal schon davor stand und mich gefragt habe, ist das jetzt noch alles richtig so? Also ich will, glaube ich, gar nicht was highlighten, weil ich glaube, es kommt immer auf die Perspektive der Person an, die es gerade liest. Und von dem her, ja, nicht wirklich, tue ich mir schwer.
Du hast gesagt, dass du jetzt auch schon irgendwie ein paar Interviews dazu geführt hast und auch Podcasts aufgenommen hast. Was waren Fragen, wo du merkst, so Alter, das ist so typisch für jemanden, der sich nur 5 Minuten vorbereitet hat? Und was war eine Frage, wo du sagst, da gehe ich gerne ein bisschen tiefer rein?
Ja gut, ich sag mal, bei mir gibt's natürlich, oder bei mir im Leben gab es so ein, zwei einschneidende Momente, die, sag ich mal, etwas skandalöser vielleicht waren und die werden natürlich sehr gerne herausgepickt und hervorgehoben, weil Headlines sich gut verkaufen und weil das natürlich immer gut funktioniert. Habe ich grundsätzlich kein Problem darüber zu reden, es steht auch im Buch.
Ja.
Ich bin aber der Meinung, dass da halt auch viel, viel anderes steht und dass ich eigentlich, sag ich mal, so diesen Blick aufs Positive, ne, wie entwickelt, also erstmal dieses Thema Familien, Zusammenhalt, Unternehmertum, wie entwickelt sich das, wie entsteht das? Wir beschreiben darin auch viel, glaube ich, die Entwicklung der Firma und auch, ne, diese Challenges, die jetzt kommen, auch mit so generationenübergreifenden Aufgaben und wie man sich auch perspektivisch vielleicht anders entwickelt. Und ich finde, das ist natürlich etwas, was mich jetzt persönlich sehr umtreibt und mir mehr Spaß macht. Aber ich verstehe natürlich auch, wie Social Media läuft und wenn da steht irgendwie Unternehmerfamilie hat Spaß beim Arbeiten, interessiert das meistens sehr wenige, sondern da muss es irgendwie eine Skandal-Headline geben, dann funktioniert natürlich so ein YouTube-Video oder so ein Podcast vielleicht ein bisschen besser.
Wenn man, also ich finde, die Dynamik zwischen einem Sohn und seinem Vater ist immer besonders und ich glaube, wenn man zusammen arbeitet, dann kann das nochmal besonders werden. Mein Vater war auch Unternehmer. Ich mache jetzt nicht das Gleiche wie er oder habe jetzt irgendwie nicht seine Firma übernommen, aber wir haben teilweise irgendwie auch Projekte zusammen gehabt. Und das war auf jeden Fall herausfordernd. Wo würdest du sagen, sind diese Unterschiede zwischen euch besonders deutlich? Und wo würdest du sagen, witzig, da ticken wir wahnsinnig ähnlich?
Also sehr unterschiedlich ist wahrscheinlich die Herangehensweise in gewissen Themen. Also ich glaube, gerade Risikobereitschaft, der Drang vielleicht auch zur Veränderung, das ist bei mir deutlich mehr wie beim Vater. Ich glaube, wenn man eine Firma über 30 Jahre aufgebaut hat, ist man vielleicht irgendwann auch in einem ich will nicht sagen ein Monus, aber man ist in so einer, glaube ich, von der Denke her so, dass man eher versucht, es zu bewahren und zu beschützen und sich auch überlegt, gehe ich jetzt nochmal das Risiko, investiere ich jetzt nochmal, probiere ich jetzt nochmal einen ganz anderen Weg, weil man natürlich wahrscheinlich etwas, ja, einfach in einer anderen Lebenssituation ist in dem Falle. Und in meinem Falle, glaube ich, bin ich schon der wahrscheinlich immer ein bisschen anstichelt und sagt, hey, lass uns doch mal da reingehen, lass uns doch mal hier was investieren und so weiter. Und ich glaube, es ist eigentlich sehr, sehr gesund, dass man da so eine Balance oder so einen Kompromiss dann am Ende des Tages zwischeneinander findet. Ich glaube, das harmoniert eigentlich sehr, sehr gut, obwohl es dann unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Ich glaube auch, es gibt natürlich auch unterschiedliche Perspektiven aufs Produkt an sich. Also wir haben ja, sag mal, wir verkaufen ja ein Produkt, was sehr emotional ist. Das heißt, das sind Autos, die individuell veredelt werden, die mit Carbon-Performance-Teilen angepasst werden, die neue Felgen bekommen, die Leistungen angepasst bekommen und so weiter. Also das
die sind haben ja teilweise siebenstellige Werte, ne?
In Bezug auf, du meinst jetzt, also was es kostet?
Ja.
Ja, also nicht sehr selten, würde ich sagen, siebenstellig, okay. Aber eher also sechsstellig ist, würde ich sagen, ist eher die Range. Und also immer so, das ist ja auch schon teilweise sehr viel. Will nur sagen, das sind ja Produkte, die in dem Sinne niemand braucht, weil du kannst Autofahren auch in einem Standard, ich sag mal jetzt, du kannst mit dem Golf von A nach B fahren und da können sich auch für Leute reinhocken. Es ist also ein sehr emotional aufgeladenes Produkt und da ist natürlich auch die Meinung, sag ich mal, was vielleicht gerade angesagt ist oder was gerade der richtige Weg ist, da ist schon auch Unterschiede, weil ich natürlich vielleicht da ein bisschen jünger und wilder bin und mein Vater natürlich auch schon viel über die Jahre gesehen hat und da vielleicht eine andere Brille hat. Genau, und ähnlich, ich glaube, ähnlich sind wir natürlich sehr stark in der, vielleicht in der grundsätzlichen Lebenseinstellung, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, in der Disziplin, die wir vielleicht auch haben oder erwarten. Und ich glaube, Grundsatzwerte, denke ich mal, da sind wir sehr ähnlich.
Du hast ihm gesagt, dass für dich der Wandel vielleicht so ein kleines bisschen attraktiver erscheint als für ihn. Ich habe gelesen, dass inzwischen die Leute dich häufiger als YouTuber ansprechen und weniger als Rennfahrer. Ist das, tut dir das weh? Sagst du auch schade? Oder ist das eigentlich genau dein Plan?
Nee, also ich würde fast sagen, mittlerweile ist es eigentlich etwas, was ich gut finde in dem Sinne, weil ich war natürlich 20 Jahre meines Lebens war ich der Rennfahrer und das ist natürlich schon auch irgendwo eine Schublade, die man gepackt wird und man wird immer darüber identifiziert. Selbst nachdem ich gar nicht mehr Rennen gefahren bin und eigentlich schon im Unternehmen war oder ein eigenes Unternehmen und dieses ganze Thema Social Media aufgebaut habe, war immer, wenn ich irgendwo hingekommen bin, das Prädikat ist der Rennfahrer. Und das ist auch ein Prozess, sag ich mal, sich da wieder ein bisschen rauszukämpfen. Jetzt ist nicht so, dass ich es super finde, wenn man jetzt sagt, der YouTuber, weil das so sehe ich mich auch nicht. Ich habe auch lange mir schwer getan, das zu definieren, aber ich glaube, am Ende des Tages kann man einfach sagen Unternehmer. Also es geht ja darum, irgendwie, wir haben hier Firmen, wir versuchen irgendwie Produkte und Kunden oder Produkte zu machen, die unsere Kunden begeistern. Ich versuche mit diesem ganzen Thema Social Media und mit dem ganzen Marketing und PR-Thema Gas zu geben, habe da wirklich sehr früh auch einfach eine große Chance gesehen, als noch viele gesagt haben, was macht der da mit seiner Kamera, warum filmt er sich selber? Also vor 10 Jahren war YouTube machen auch noch was ganz anderes als jetzt. Und das Schöne ist aber, wenn ich es kurz erzählen darf, ich war gestern auf einem Dreh und ich habe gestern einen getroffen, mit dem habe ich vor 10 Jahren mein 10.000 Abonnenten YouTube-Special gemacht. Er kam auf mich zu und hat gesagt, Daniel, kannst du dich erinnern, hat mir das Foto gezeigt. Und muss man sich einfach mal zurückdenken, damals war 10.000 Abonnenten war für mich sowas Großes, dass ich meine Fans, der wohnt in Bielefeld, ich wohne im Allgäu, da bin ich extra hingefahren, habe 3 Leute ausgewählt und dann sind wir gemeinsam Auto gefahren. Also diese Reise ist sehr lange und der Weg ist sehr lang und das, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das ist auf jeden Fall, dieses ganze YouTube oder Social Media Game ist etwas, was glaube ich sehr gut war, das zu starten.
Ich habe gerade parallel nachgeguckt, inzwischen bist du bei 700.000 YouTube-Abonnenten, dazu kommen Instagram, TikTok, das ist eine ganz schöne Reichweite. Und ich glaube, wer schon mal versucht hat, ein Buch zu verkaufen, der weiß, dass jetzt nicht 700.000 Leute wahrscheinlich in den Handel gehen und sagen, das Buch brauche ich, sondern Bestseller ist man ja schon irgendwie, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber irgendwie ab 10.000 Büchern oder sowas kann man schon irgendwie in Bestsellerlisten kommen. Also Wahnsinn. Das zeigt aber auch, wie schwer es ist, wirklich irgendwie relevant Bücher zu verkaufen. Habt ihr ein Ziel? Sagt ihr, im Grunde ist das sozusagen einfach ein Aufhänger und wir mögen die Gespräche dazu und so und wollten einfach, wie du sagtest, das war einfach so ein Projekt, dass man sagt, die, die das gerne mal lesen möchten, die sollen das tun. Oder sagt ihr, ach, wenn das jetzt nicht mindestens 20.000 Bücher sind, das wäre schon schade.
Also ich glaube, erstmal muss ich sagen, der Antrieb für das Buch ist weder monetär noch aus Verkaufszahlen, weil da ehrlicherweise, wenn man jetzt nicht gerade selber das Buch schreibt und selber rausbringt, das ist jetzt nicht irgendwas, was für die Zeit, die man da reinsteckt, was sich in dem Sinne lohnt. Also könnte man die Zeit besser nutzen. Das ist eher ein Herzensprojekt, zu sagen, hey, ich finde, das ist etwas Schönes. Und so ein Buch hat nochmal etwas ein anderes Gefühl, auch von Wertigkeit. Und irgendwie, vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Verewigung. So fühlt es sich zumindest für mich an. Und dann ist natürlich schon das große Ziel, dass Leute, die das Buch lesen, dass die davon begeistert sind. Ich weiß, es gab mal eine Zeit lang eine Phase, da haben gerade, sag ich mal, auch Leute, die zum Influencer-Bereich waren, sehr viel Buch nach Buch nach Buch. Und wahrscheinlich weiß ich nicht, ob das alles immer gut ankam, aber das ist für mich schon das Ziel, glaube ich, dass Leute sagen, hey, das hat sich jetzt gelohnt, hier dieses Buch zu lesen und da Zeit zu investieren. Und ich würde lügen, also für mich ist natürlich, wäre es schon schön, auch ein Spiegel-Bestseller zu werden, will ich jetzt nicht abstreiten. Das natürlich wäre das was Schönes, aber ich glaube, dass, ja, wenn wir sehen, ob das so kommt. Ich kann das nicht abschätzen, weil das auch ja etwas ist, was ich noch nie gemacht habe. Und es ist definitiv nicht mehr die Zeit, wo man, auch wenn man Reichweite hat, sagt, hier, kauf mal das und alle springen los. Weil dieser Markt ist natürlich auch schon sehr gesättigt in dem Sinne. Und ich glaube, Leute sind deutlich oder passen deutlich mehr auf mit dem, was sie jetzt kaufen, nur weil irgendjemand im Internet sagt, mach mal. Aber wie gesagt, ich wünsche mir einfach das und hoffe natürlich, dass das Feedback positiv ist und dass die Leute da ein schönes Stück Buch für sich bekommen.
Weißt du aus dem Kopf, ab wann man ein Spiegel-Bestseller ist? Ich weiß es nicht.
Ich habe mal eine Zahl von um die 4.000 gehört, aber dann gibt es unterschiedliche.
In einer Woche wahrscheinlich oder so, ne?
In einer Woche, genau. Dann gibt es unterschiedliche Zählweisen. Wir werden sehen.
Ja, pro Person nur 2 Bücher oder sowas. I don't know. Gibt es jemanden, der schon Bücher geschrieben hat, wo du dir Tipps geholt hast? Also zum Beispiel gibt es, glaube ich, die Strategie, dass man sagt, man macht irgendwie auf den Punkt einen großen Drop und alle Social Media Kanäle an dem Tag und sagen, jetzt diese Woche lauft los, damit man innerhalb einer Woche diesen. Oder sagst du, nee, lieber Kaugummi in die Länge ziehen über viele Wochen? Also hast du dir da irgendwo Tipps geholt und wer hat irgendwie den besten Tipp auf Lager?
Also ich habe eigentlich nur mit einer Person darüber gesprochen, weil das relativ akut war. Das war der Tom Junkersdorf, ehemaliger GQ-Chefredakteur. Der hat auch ein Buch geschrieben, bei dem war ich ein paar Wochen vorher. Der hat auch über den gleichen Verlag das rausgebracht. Ich muss gestehen, ich wusste das gar nicht. Mir war das nicht so bewusst. Und er hat mich quasi eingeladen nach München in die Cupra City Garage. Dort hat er sein Buch-Release gefeiert. Und das war ein ganz netter, gemütlicher Abend. Und er hatte aber Philipp Plein als sozusagen Stargast da. Und war ein schöner Abend und ich glaube, das hat auch alles soweit gut funktioniert. Und er hat mir dann eben im Nachgang gesagt, dass es gut funktioniert hat, auch nochmal jemanden an. Also er hat an dem Abend ein längeres Gespräch mit Philipp Plein geführt und das war natürlich, sag ich mal, weil das auch schon eine interessante Persönlichkeit ist, auch nochmal übergreifend eine Headline oder eine Story, wo dann natürlich immer hieß, Philipp Plein war bei Buchvorstellung von und so weiter. Also das wurde medial halt sehr stark aufgegriffen. Und er hat gesagt, das hat einen sehr guten Push gegeben. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Da war mein erster Impuls, okay, wir brauchen Max Verstappen bei unserer Buchrelease-Party. Lass mal Max Verstappen anfragen. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist sehr unrealistisch. Und wir haben aber, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Also wir werden auch so eine Release-Party bei uns in der Firma machen, in einem schönen Rahmen. Ich weiß nicht, wann die Folge kommt, wahrscheinlich erst nach Buchrelease.
Also ich glaube, wenn alles richtig läuft, Ende des Monats, 29.
Okay,
also nach eurem Release, glaube ich,
dann
eine Woche danach.
Dann ist die Release-Party leider schon vorbei, sonst hätte man jetzt noch Tickets gewinnen können, aber alles gut, ja.
Gibt's, hast du denn so eine WhatsApp-Gruppe mit Formel 1, Formel E, DTM, sonst was Rennfahrern?
Also ich habe keine WhatsApp-Gruppe, aber ich habe natürlich, also ich habe schon Kontakt. Es gibt ja einige Formel 1-Fahrer, mit denen bin ich in den Rennserien groß geworden. Man kennt sich einfach auch in der Szene irgendwo. Nicht alle, also so jemanden wie Lewis Hamilton beispielsweise war natürlich also deutlich älter als ich. Da habe ich nur ein Bild, wo ich irgendwie, als ich 16 Jahre alt war, in Brands Hatch, habe ich mal ein Foto ergattert. Aber mit solchen Leuten habe ich jetzt nie den direkten Draht aufgebaut. Aber ich würde mal sagen, die jüngere Generation, die ja in der Formel 1 jetzt da schon sehr Fuß gefasst hat, die kennt man und da versteht man sich auch, ja.
Du hattest vorhin erzählt, dass du natürlich deinen Vater irgendwie auch als Unternehmer kennengelernt hast und wahrscheinlich war dein Vater dir gegenüber nochmal offener als irgendwie seinen Verhandlungspartnern oder seinen Mitarbeitern. Gibt es so, gibt es Tipps, die dein Vater dir irgendwie noch beigebracht hat zum Thema Verhandeln? Ich glaube, er wird immer wieder beschrieben als knallharter Verhandler. Ist das etwas, was dir leicht fällt? Gab es irgendwie einen Tipp, wo du sagst, das hat mir nochmal viel weitergebracht in der Verhandlung, das so oder so zu sehen, den man hier irgendwie kurz teilen kann?
Also das ist, glaube ich, sehr, sehr komplex. Es gibt jetzt nicht so diese eine Regel, du musst in der Verhandlung das sagen, dann kommt das dabei raus. Ich glaube, was ich da beobachten kann, ist ich konnte immer sehen, dass er ein sehr gutes Menschengespür hat und eine gewisse Aura und ein selbstbewusstes Auftreten, wenn er in einen Raum kommt. Weil er ist per se kein knallharter Typ. Also er ist auch jetzt im Privaten, ist er nicht so, wie man das sich jetzt vielleicht vorstellt, dass er jetzt so ein Verhandlungstyp ist, der auf den Tisch haut zu Hause. Aber er weiß mit einem Mix aus Selbstbewusstsein und auch dieses nicht zu sehr sich Autorität zu beugen, sondern einfach so sagen, hey, wir kommen in den Raum und ich bin mit dir auf einer Linie, auch wenn du vielleicht von einem Konzern der Chef bist und ich nur ein mittelständisches Unternehmen führe, so diese Ebene herzustellen, dass man eben nicht eine Rangordnung im Raum hat, sondern dass man sagt, pass auf, wenn wir sprechen, dann auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist etwas, was ich beobachten kann. Das ist aber nichts, was man so über Nacht einfach reproduziert und nachmacht. Also es hat natürlich auch ein bisschen was mit einem Ruf vielleicht, den man sich aufbaut und auch ein bisschen wahrscheinlich mit Alter. Also wenn man als 30-Jähriger in den Raum kommt, dann muss man schon, ich sag mal, der nächste Raketenerfinder sein, dass vielleicht dann mal alle zusammenzucken, aber es ist natürlich schwieriger, wie wenn man schon gestandener ist als 60-Jähriger da reinläuft. Das, glaube ich, ist ganz normal, das muss man sich erarbeiten, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich bemerke, was ganz gut, glaube ich, ankommt und was auch geschätzt wird vom Gegenüber.
Ja, Augenhöhe wird auf jeden Fall geschätzt. Mir fällt Verhandeln nie einfach und auch immer noch nicht. Aber eine Sache hat mir irgendwie sofort geholfen. Und zwar habe ich immer versucht, wenn jemand mit mir verhandelt hat, dass ich sozusagen, ich will auf keinen Fall was preisgeben, weil das ist ja dann Verlust. Und dann habe ich ja was verloren und verloren, verloren, verloren. Und das war sozusagen immer bei mir sehr lange so ein Thema, das es, glaube ich, schwierig gemacht hat, mit mir zu verhandeln oder für mich zu verhandeln. Und dann hat mir irgendeiner gesagt, Christoph, jedes Mal, wenn du was gibst, guck doch, dass du an einer anderen Stelle was bekommst. Und das war so ein Gamechanger für mich. Und dann habe ich in dem Moment einfach gesagt, so, wenn jemand sagte, also Beratungsleistung. Oh, ich will nicht 2 Jahre mit dir arbeiten, Christoph, ich will nur ein halbes Jahr arbeiten. Und dass man irgendwie, ne, dass ich dann stattdessen gesagt habe, nicht, nein, das geht nicht, auf gar keinen Fall, nein, das will. Dass man gesagt hat, oh ja, okay, ja klar, können wir machen, aber dann vielleicht irgendwie das halbe Jahr muss upfront bezahlt werden oder I don't know. Und das war so witzig, dass das so eine Kleinigkeit für mich so viel geändert hat. Und sowas finde ich dann immer toll, wenn man mit...
Finde ich einen guten Vorschlag, ja. Also einen guten Input. Danke.
sowas nicht gemeint, aber es...
Nein, also ernsthaft, ja. Fand ich ernsthaft einen guten Input.
Ja, sehr gut. Ihr habt auch einen Geschäftsführer, den Thomas Biermann.
Biermeier,
der hat bei euch, genau. Biermeier, Entschuldigung. Und der hat bei euch als Praktikant angefangen und ist jetzt Geschäftsführer. Mhm. Wie funktioniert das? Und wie willst du deine Rolle bauen? Bist du dann der Visionär, der Reichweite beschafft und dann die tollen Sachen, die ihr so macht, einem Publikum zeigt? Oder wie ist das geplant, eure Rollen miteinander zu verheiraten?
Also erstmal um kurz die Geschichte vom Thomas vielleicht einmal kurz und knapp zu erzählen. Also ja, der hat als Praktikant ja angefangen und war vorher, ich glaube, im Schuhverkauf und ist eigentlich, muss man ganz klassisch sagen, er ist einfach mit Fleiß und mit sehr viel Herzblut für die Firma ist er einfach nach und nach aufgestiegen. Also er war schon immer, ich kann mich natürlich jetzt einmal ein bisschen nur grob daran erinnern, weil ich war deutlich jünger, ich habe das natürlich anders wahrgenommen, aber er war immer schon jemand, der sich für nichts zu schade war, der immer so ein bisschen Gas gegeben hat, der sich sehr, sehr früh auch mit dieser Firma identifiziert hat. Und ich glaube, das hat einfach geholfen, dass er so Stück für Stück mehr Verantwortung bekommen hat, bis irgendwann einfach der Punkt war zu sagen, hey, man vertraut ihm so viel, dass er quasi die Gesamtverantwortung bekommen hat. Und das ist insofern was sehr Schönes, weil er lebt diese Firma. Er könnte auch abteißen, dass so doof es klingt. Und er ist einfach fundamentaler Bestandteil. Er kennt jede Ecke und er kennt auch so gut wie jeden Mitarbeiter sehr gut. Also das macht natürlich viel aus und ist, glaube ich, etwas sehr Schönes auch. Ich glaube, das ist auch für alle anderen in der Firma schön zu sehen, dass es sich schon lohnen kann, in der Firma Gas zu geben, dass nicht irgendwie eine Sackgasse ist, sondern dass es schon auch funktionieren kann. Passiert natürlich jetzt nicht jeden Tag, dass jemand vom Praktikant zum CEO irgendwann wird, aber das ist, glaube ich, für uns schon was Gutes. Und ich sag mal, die Rolle in der Firma selbst ist eigentlich für uns oder für mich sehr angenehm jetzt, weil wir haben, sag ich mal, mein Vater, der jetzt mit 63 so langsam aus der Firma, wenn ich sagen ausscheidet, aber so ein bisschen wie so eine Art Aufsichtsrat, ne, also von oben drauf schaut, aber halt nicht im täglichen Geschäft mit drin ist. Natürlich ich schon mit der Ambition, diese Firma irgendwann in Zukunft mal zu leiten, aber nicht so, dass ich jetzt sagen muss, es gibt jetzt Tag X und dann komme ich hin und dann ist jetzt Übergabe, sondern wir haben jetzt eigentlich einen Prozess gefunden, wie ich für mich in diese Firma auch wachsen kann, immer ein bisschen mehr Verantwortung bekommen, neue Themen. Das hat angefangen eben mit, sag ich mal, dem ganzen Social Media Bereich, dann war es Marketing im Gesamten, dann kam Produkt mit dazu, Strategie und so weiter. Also das sind, glaube ich, Themen, die mir sehr gut liegen. Es gibt aber auch Themen, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut liegen, und das ist alles, was, sag ich mal, mit Platten, Finanzthemen und so weiter. Das ist für mich etwas, was mich sehr ermüdet, muss ich einfach ehrlich gestehen. Also viel Zahlen, Bilanzen lesen und so weiter. Und ich glaube, dass wir da einfach einen Weg haben, dass es sehr harmonisch aufgeteilt ist. Auch gar nicht mit dem Plan, irgendwann jetzt zu sagen, ich muss jetzt übermorgen den Thomas ersetzen, sondern ich finde, es ist ein sehr schönes Konstrukt, was gut funktioniert und was gemeinsam harmoniert. Und ich glaube, dass das der Firma auch so gut tut.
Es ist ja auch so, dass man, selbst wenn man sagt, man arbeitet in derselben Firma wie sein Vater, es ist ja niemals dieselbe Situation. Alle Umstände ändern sich, die Nachfrage, das Angebot, der Zeitgeist ändert sich. Insofern braucht da jedes Jahrzehnt oder jede Generation wahrscheinlich ganz neue Ansätze und zwischen.
Ja, speziell im Bereich Auto. Also ich weiß nicht, ob du so die Nachrichten der letzten 2-3 Jahre zum Thema Auto verfolgt hast, aber da stand selten etwas Positives. Das muss man schon ehrlicherweise aussagen. Also es ist ja schon einfach eine Branche, die ist im Umbruch, das ist schwierig. Und da werden auch einige auf der Strecke bleiben und ich hoffe mal, dass wir da nicht dazu zählen.
Theoretisch dürft ihr ja ab 2035 keine Verbrenner mehr bauen, oder?
Also das Verbrennerverbot wurde ja schon, sag ich mal, etwas aufgelockert und am Ende des Tages, wir bauen ja keine Autos per se, also das machen wir nicht, sondern wir springen eigentlich auf das auf, was der Hersteller macht. Deswegen ist im Grundsatz für uns ist egal, welcher Antrieb drin ist. Es gibt natürlich ein paar Vor- und ein paar Nachteile, auch im Sinne von, ne, lässt sich jetzt, also wie wir es jetzt haben, wir haben jetzt ja klassisch so Produkte wie Leistungsupgrades. Das ist natürlich beim E-Auto teilweise nicht mehr so interessant und teilweise vielleicht auch schwieriger, weil es sehr softwaregetrieben ist. Aber ich glaube, man muss sich anpassen. Und wenn in Zukunft alle elektrisch fahren, dann wird auch da Individualisierung und irgendwie was Spezielles zu haben und was Besonderes zu haben. Auch diese Kunden wird es geben. Aktuell ist es noch nicht so stark, das muss man schon sagen. Also unsere Kunden sind schon noch die klassischen Verbrennerkunden. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt. Ich glaube, man darf sich dem einfach nicht verschließen und muss da flexibel sein.
Habt ihr schon einen Anteil E-Umsatz bei euch? Wie groß kann der sein?
Also wir haben ja das Thema E, würde ich sagen, angefangen in der Firma, da war es eigentlich in der Automobilindustrie noch gar nicht so ein Thema. Also wir haben schon vor über 10 Jahren, ich würde sagen vor 13 Jahren, glaube ich 14 Jahren, eine Firma dafür gegründet, auch ein kleines Ingenieursteam abgestellt, haben auch Projekte umgesetzt. Also wir haben zum Beispiel auch Caddies und Transporter für Volkswagen direkt elektrifiziert, als die das noch gar nicht konnten. Solche Themen ja, man muss aber sagen, dass wir einfach gemerkt haben, dass die letzten 3-4 Jahre einfach da auch jetzt wieder eine, ich sag mal, die Anfangseuphorie und dieses, wir gehen alle da rein, das hat man ja gemerkt, das hat sich auch wieder gedreht und der Wind hat sich gedreht und dieses Thema ist einfach, es war nicht möglich, diese, sag ich mal, Firma in der Firma wirtschaftlich so weiterzuführen, weil einfach keine Folgeaufträge da waren, weil, das einfach, glaube ich, nicht so funktioniert hat, die Hersteller viel selber machen. Und deswegen mussten wir uns davon wieder trennen. Deswegen würde ich sagen, ist Stand jetzt, außer die Formel E, die wir motorsporttechnisch machen, wenn man das mit reinzählen will, haben wir eigentlich de facto fast gar keinen, so gut wie gar keinen Umsatz im Bereich E-Auto. Einfach weil der Kunde aktuell, nicht danach fragt.
Sind eure Kunden Repeat-Kunden und man sagt, über den Lebenszeitraum lässt der irgendwie 3-4 Autos bei uns machen? Oder ist das schon so, dass du sagst, die meisten Kunden kaufen in dem Leben ein Auto oder lassen ein Auto bei uns irgendwie hübsch machen und das war's auch?
Nee, ich würde sagen, Tendenz ist schon eher dazu, dass es sich wiederholt. Einfach aufgrund dessen, dass natürlich Auto auch ein Produkt ist. Auch wenn es langlebig ist und lange hält, ist es ja auch irgendwo ein, ich will nicht sagen wie Fashion, aber es ist nach 3-4 Jahren will man vielleicht mal was Neues, vielleicht eine andere Technologie, hat vielleicht eine andere anderen Lebensstandard oder hat es auf einmal 2 Kinder oder wie auch immer. Also wir merken schon, dass das auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall eine, sag ich mal, eine Art von Rotation vorhanden ist und dass es natürlich viele gibt, die auch wiederkommen, manche auch nicht. Es gibt ja auch da zum Beispiel, der eine sagt jetzt, ich will jetzt doch voll elektrisch oder andere will jetzt ein Pickup fahren oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist ja ein sehr individuelles Thema.
Bekommt ihr auch neue Kunden dazu, wo du sagst, das ist eigentlich ganz gut, dass vielleicht eher du mit denen zu tun hast als dein Vater? Ich habe irgendwie im Buch gelesen, das Wort, dass es teilweise woke Moralapostel gibt. Ist das vielleicht auch so ein Generationsthema, wo man sagt, man muss irgendwie auch für unterschiedlichste Interessen irgendwie jetzt Produkte anbieten? Oder ist das kein großes Thema?
Also ich sag mal, am Ende des Tages kann jeder bei uns ein Produkt kaufen, der möchte. Ich glaube, da, ja. da verschließt sich absolut niemand. Und ich glaube, wir sind auch, was das angeht, sehr weltoffen. Aber natürlich ist die ältere Generation hat einen anderen Blick auf das Leben und vieles, was sich vielleicht so schnell dreht und was so passiert, das kann man schon mitgehen. Aber das muss ja nicht für jeden so sein, dass man das so für sich so als wichtig empfindet, würde ich jetzt mal sagen. Von dem her, ja, ich glaube, klar habe ich vielleicht ein bisschen einen anderen Blickwinkel, aber auch jetzt nicht zu drastisch. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr weltoffen. Ja. Und von dem her sehe ich das als unproblematisch.
Ich habe jetzt gelesen, letztes Jahr hast du, glaube ich, geheiratet. Dieses Jahr wirst du Vater. Bist noch nicht Vater?
Ja, ich jetzt mal Mitte August ist der geplante
spannende Termin. Zeit. Ja. Wünsche ich euch alles Gute. Und dann dachte Dankeschön. Ich mir, ach ja, der wird jetzt bestimmt, klar, dann wird man irgendwie auch weniger Rennen fahren und weniger Risiko und ja, das kann ich mir schon. Und dann habe ich gelesen, dass du jetzt aber auf einmal anfängst, fliegen zu lernen. Und fliegen ist zwar einerseits irgendwie die große Freiheit, aber andererseits vielleicht auch immer so eine Horrorvorstellung für viele Leute.
Ja.
Glaubst du, dein Leben wird ruhiger oder wird es einfach nur anders wild?
Also ich glaube, mein Leben ist schon etwas ruhiger geworden. Ich hatte natürlich schon, sag ich mal, in der Phase von 20 bis 30 so dieses Gefühl, man muss jetzt die Welt erobern, man darf nichts auslassen, man muss alles miterleben. Und da, ja, das ist wahrscheinlich normal. Ich bin natürlich auch im Allgäu groß geworden, da ist jetzt nicht so richtig viel Action. So, dann möchtest du natürlich irgendwie raus in die Großstadt, du möchtest was sehen, möchtest beim Ausland sein. Also das hatte ich schon. Natürlich verändert sich das jetzt, auch wenn man dann irgendwie gefestigter mit Familie ist und wenn dann ein Kind kommt, dann ist das natürlich sowieso ein ganz, ganz neuer Lebensabschnitt. Aber ich glaube auch trotzdem bin ich schon so ein Typ, der einfach Lust am Leben hat und Dinge erleben will. Natürlich in dem Rahmen, wie es funktioniert und auch in jede Zeit passend. Und das Fliegenthema war etwas, das hat einfach. Ich würde fast sagen, das ist schon über die letzten 5-6 Jahre war das immer mal wieder im Raum. Weil tatsächlich mein bester Freund und Trauzeuge und wir arbeiten auch zusammen, der war auch immer in diesem Thema, boah, ich würde so gern fliegen und das wäre so ein Traum. Und irgendwann saßen wir abends zusammen und haben gesagt, ganz ehrlich, wann haben wir denn das letzte Mal so richtig was von Grund auf gelernt? Wann war das denn? Weil wenn man ehrlich ist, man kommt irgendwann in so ein Fahrwasser, wo du, klar, du, ich kann es vielleicht sagen, ich habe jetzt mal KI ausprobiert und so, das, aber mal so richtig sich in ein Thema reinfuchsen über Wochen, Monate, was schwierig ist und wo wir vielleicht auch eine Leidenschaft haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen dieses Thema Fliegen jetzt mal an. Und ich will nicht lügen, es fühlt sich gefährlich an auf eine gewisse Art und Weise. Es schwingt schon sehr viel Respekt mit, ganz klar, aber es ist auch gleichzeitig ein unglaubliches Gefühl, in so einer kleinen Propellermaschine da mal selber abzuheben und irgendwie über allem zu schweben und nur für sich zu sein. Also es hat schon auch was Magisches.
Ja, das glaube ich. Und ich glaube, zumindest eine Lizenz zu machen, ist inzwischen gar nicht mehr so viel verrückt teurer als ein normaler Führerschein, oder?
Ja, also es kommt schon ein bisschen drauf an. Es ist auf jeden Fall teurer. Also es kostet wahrscheinlich schon nochmal das fünffache ungefähr von einem Autoführerschein. Hängt auch sehr individuell. Ja. Also du bist schon.
Ich dachte, man kommt so mit 4.000 bis 5.000 Euro kann man schon irgendwie so eine kleine Pilotenlizenz haben.
Schon 10 aufwärts eher.
Okay.
Kommt auch ein bisschen drauf an. Also wir haben das anfänglich in Ungarn gemacht. Es war ein bisschen günstiger, aber es war teilweise auch kompliziert. Also glaube ich, muss man sich anschauen, wie man das machen möchte. Ja.
Okay, verstehe. Was sind 3 Dinge, die dich in den nächsten 12 Monaten am meisten beschäftigen werden?
jetzt würde ich fast sagen, mein Kind, mein Hund und meine Frau.
Ja. Wenn es ehrlich ist, sag's doch.
Ich glaube ja. Also ich glaube das auf jeden Fall. Und aber das meine ich gar nicht jetzt in einem Negativen, sondern einfach in einem Schönen. Es ist jetzt, glaube ich, ich bin voll fein in meinem Kopf damit, jetzt auch mal so zu wissen, dass man vielleicht mal ein halbes, dreiviertel Jahr auch mal sich zurückstellen muss, dass man vielleicht nicht 24/7 über Arbeit nachdenkt und dann Gas gibt, sondern dass man einfach die Familie und das, was da kommt, in den Mittelpunkt stellt. Weil das ist etwas, vielleicht erlebe ich es nur einmal, und das möchte ich natürlich intensiv erleben und mir da auch nicht nachsagen lassen irgendwann in 18 Jahren, hey, wo warst du denn? Sondern ich glaube, das möchte man schon richtig machen.
Das ist Wasser auf meine Mühlen. Insofern von mir aus hast du da volles Verständnis und volle Motivation, dir da eher mehr als weniger Zeit zu nehmen, die nächsten 12 Monate oder wahrscheinlich auch länger. Toll, das finde ich sehr gut. Falls du durch irgendwelche kosmischen Zufälle nicht in die Familie Abt hineingeboren worden wärst, was schätzt du, was du heute beruflich gemacht hättest?
Also ich könnte mir vorstellen, etwas in die Richtung Moderator, TV, also alles, was so ein bisschen Sprechen vor der Kamera ist. Das würde ich mal sagen, das war immer etwas, wo ich mich sehr wohl damit gefühlt habe und wo ich auch in der Vergangenheit viel, ich habe fast mehr Lob dafür bekommen, wenn ich als Rennfahrer vor der Kamera Dinge gemacht habe, wie fürs Rennen fahren. Also ich war lange Zeit sehr stark auch so Hip-Hop interessiert, Musik, wollte immer früher, als Jugendlicher war immer mein zweiter Traum, Rapper zu werden. Aber weiß nicht, ob ich da das richtige Image dafür hätte. Da müsste ich dann wäre vielleicht, wenn ich in Berlin geboren worden wäre, vielleicht wäre da hätte das funktioniert. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich so etwas in diese Richtung, ja.
Never say never. Es ist nie zu spät und nur selten zu früh. Ich glaube, eins deiner Videos mit viel Abrufen, da fährst du irgendwie rückwärts 210 km/h. Und ich glaube, mein schnellstes Rückwärts war unter 30 km/h. Also, und das fühlte sich schon so, jede kleinste Bewegung hat das Auto wie rumgespielt. Also, Wahnsinn. Wäre das ein Video, was du deinem Kind schon zeigst, bevor es 18 wird, oder sagst du, nee, manche Videos muss man dem Kind auch erst zeigen, wenn es schon ein kleines bisschen, wenn es bereit ist?
Also ich finde, das kann man auf jeden Fall zeigen, weil das ist, ich sag mal, das war natürlich in gewisser Weise etwas Verrücktes, aber wir haben das jetzt nicht in der Hamburger Innenstadt gemacht, dass wir rückwärts fahren, sondern wir sind auf einem großen, abgesperrten Gelände gewesen. Das war ja damals eigentlich, also der Gedanke kam, um eigentlich die Technologie zu zeigen. Es waren ja 4 E-Motoren aus der Formel E, in der ich gefahren bin, in ein Auto gepackt mit jeweils einem Motor pro Rad sozusagen. Und das Phänomen ist, dass man eben den Motor in beide Richtungen gleich nutzen kann und gleich schnell quasi entlangfahren kann. Das heißt, wir hatten 1200 PS und haben dann gesagt, vorwärts fahren, natürlich schaut super aus, das Ding, da geht richtig aus vorwärts, hat Performance, das ist was Begeisterndes, aber wie schaut denn das eigentlich aus, wenn man das rückwärts macht? Und vor allem, wie schaut das visuell aus, wenn, sagen wir mal, ein super High-End Porsche gerade, also vorwärts fährt und ich fahre rückwärts mit dem Auto, mit dem anderen Auto, mit den E-Motoren und fahre schneller. So, das war, wie es losging, wie das entstanden ist. Und dann kam irgendwann, hey, gibt's da eigentlich einen Weltrekord? Und dann haben wir da ein bisschen recherchiert, der lag irgendwie bei 140 km/h. Wir haben jetzt nicht bei Guinness angerufen, aber wir haben gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Das ist doch irgendwie einfach mal was Verrücktes, was vielleicht auch die Leute begeistert, was auch diese Technologie Leuten näher bringt und was irgendwie, ich war halt immer schon fasziniert von Performance und irgendwie 1200 PS irgendwie im Rückwärtsgang abrufen zu können, das war für mich etwas total Absurdes und es war insofern eben kontrolliert, als dass da ja, sag ich mal, Ingenieure dabei waren, das war eine große abgesperrte Strecke, deswegen das Risiko hielt sich in Grenzen. Es war schon ein bisschen was an Risiko da, aber ich sag mal, ich glaube, dass ich schon meinem Sohn eher mitgeben möchte, dass man auch im Leben Risiko eingehen sollte und dass das Leben auch da ist, um ein bisschen auszubrechen und mal Spaß zu haben und verrückte Dinge auszuprobieren. Muss jetzt nicht komplett verrückt sein, aber in so einem Rahmen, glaube ich, kann man das schon machen.
Sehr gut. Gibt's irgendwas, was ich noch hätte fragen sollen, was ich vergessen habe zu fragen?
Ich glaube nicht. Nicht, dass ich
wüsste. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch, aber noch viel, viel mehr Erfolg mit dem, was da ab Mitte August geplant kommt, und dir eine ganz tolle Zukunft und eine ganz schöne Zeit.
Dankeschön, ebenso. Danke, dass ich hier sein durfte und einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Auch euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war meine Folge mit Daniel Abt. Das Buch verlinken wir unten in den Shownotes. Kannst ja mal reinschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann lass doch ein Abo da. Klick jetzt auf Abonnieren. Wir haben jede Woche eine Folge. Und ich glaube, sogar am letzten Freitag im Monat haben wir dann eine Folge mit mehreren Gästen, wo wir dann meistens ein Thema so ein bisschen tiefer angehen. Bis dahin, komm hervorragend durch die Woche und ganz liebe digitale Grüße von
Daniel Abt
und Christoph Bursek. Tschüss!